Am nächsten Wochenende geht's wieder los. Und die Vorfreude könnte bei den Clubs der Super League kaum größer sein. Der FC St. Gallen startet mit viel Selbstvertrauen ins neue Jahr.
Das ist ein Kantor von mir, wenn man auf der Tabelle Platz 2 ist.
Beim FC Basel wissen sie noch immer ganz genau, wann man sich im letzten Jahr die beiden Titel verdient hat.
Die wichtige Datum in 2026 kommen erst in ein paar Wochen.
Nur beim FC Lugano ist es, naja, nicht ganz so ruhig geblieben. Das ist die 325. Ausgabe der dritten Halbzeit, dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Ich bin Tilman Pauls, ich bin heute für die spontanen Fragen zuständig, aber für die durchdachten, vorbereiteten und abgesprochenen Antworten habe ich mir Unterstützung ins Studio geholt. Thomas Schifferle ist da und Thomas hat seinen berühmten Spick- und Notizzettel dabei. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Format? DIN A12.
Was ist unter A4 und A5?
Ich weiß gar nicht, ob es dann noch kleiner wird, aber es ist ein sehr, sehr, sehr kleiner Zettel, Thomas.
A6, ja.
Was steht denn da eigentlich jeweils drauf? Sind das Zahlen, Stichpunkte, Gags, die du dir ausgedacht hast? Irgendwelche Witze?
Nein, natürlich nicht. Nein, das sind ja sowieso die schlechtesten Witze, die man sich ausdenkt. Darum sind wir so eine lustige Runde. Nein, das sind immer so Zahlen, die das Gedanken stützen. Das ist wie früher in der Schule, der Spick.
Okay, gut.
Ich habe natürlich selbstverständlich nie gebraucht, aber der Spick war die beste Methode zum Lernen.
Also ich weiß nicht, aber die Brille liegt neben dem Zettel. Ich habe das Gefühl, das ist so klein, da braucht man die Brille, oder?
Ja, die Augen nicht mehr gleich gut. Lese Augen nicht mehr gleich gut.
Dominik Wiemer hat die modernere Variante gewählt und hat ein MacBook vor sich stehen.
Genau.
Das ist ein bisschen besser, ein bisschen praktischer.
Ja, hat halt den Vorteil, dass man noch spontan Sachen kann nachschauen kann, gell, Thomas?
Dafür dort habe ich das Handy.
Das stimmt, das Handy liegt auch daneben. Und es sieht einfach mit dem Laptop viel, viel cooler aus, muss ich sagen.
Viel professioneller, oder?
Genau. Und dann ist Oliver Gut bei uns, nachdem er letzte Woche nicht da war. Und Olli, es haben sich ein paar Hörer und Hörerinnen Sorgen gemacht, ob wir vielleicht zu grob mit dir gewesen wären, ob wir dich zu sehr kritisiert hätten. Aber die können wir beruhigen, oder? Ich habe dich einfach schlicht und einfach ausgeladen letzte Woche.
Du hast mich schlicht und einfach ausgeladen und das andere lassen wir offen. Das soll im Geheimen bleiben, wie da die Dynamiken tatsächlich sind.
Wobei ausgeladen stimmt nicht.
Okay, stimmt. Nicht ich habe ihn nicht eingeladen.
Nicht eingeladen.
Ja. Aber ich habe das Gefühl, Olli fühlt sich immer als eingeladen, deswegen vielleicht als Ausladung aufgefasst.
Genau. Und jetzt müssen wir nochmal drüber sinnieren, wie genau die Dynamiken sind, aber das lassen wir.
Genau, das machen wir. Das wäre zu... Das wäre zu intim. Das machen wir, wenn die Aufnahme fertig ist heute.
Man hat einfach gesehen, IB und Winterthur sind wichtiger als Basel.
Voilà. Ja.
Aber auch da hat sich mal wieder gezeigt, es ist interessant, welche Kräfte da im Hintergrund wirken in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen und Chats.
Die haben ihn natürlich schon mobilisiert.
Das ist klar. Ja. Da wird alles rausgeholt.
Die zwei Leute, die kennst, hast mobilisiert.
Genau.
Aber wir sind nicht da, um über irgendwelche Dynamiken in der dritten Halbzeit zu reden, sondern über die Super League, die am nächsten Wochenende wieder losgeht. Und wir haben uns das hehre Ziel gesetzt, über alle Clubs zu reden. Und wir haben ganz viele Fragen bekommen von unseren Hörern und Hörerinnen. Danke dafür schon mal an der Stelle. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an und gehen der Tabelle nach von oben nach unten und starten mit dem FC Thun. Und Dominik, zum FC Thun sind ganz viele Fragen zur Person Leonardo Bertone gekommen. Wir haben ihn auch zum Spieler der bisherigen Saison gemacht. Dann geht es aber auch darum, als FC Thun, kommen da jetzt Angebote? Sind da andere Clubs? Zu welchen anderen Clubs wird er überhaupt passen? Darf man den abgeben? Wird es funktionieren? Hast du das Gefühl, es gibt jetzt zum aktuellen Zeitpunkt für Leonardo Bertone irgendein Argument, das um die Ecke kommen könnte, wo er sagt, hey, ich wechsle innerhalb der Super League den Club oder ich wechsle generell den Club?
Nein, zum jetzigen Zeitpunkt fänden die es erstaunlich aus seiner Sicht. Aber ich weiss, dass es im Verlauf von der Vorrunde mal Avance gegeben aus Bern von IBE. Und Bertone ist ja ein früherer IB-Spieler, ein früherer IB-Junior. Und bei IB ist das natürlich auch immer wieder zuoberst auf der Prioritätsliste, dass man probiert, so frühere Spieler, die ihm da noch etwas sportlich geben können, zurückzuholen. Er wird sicher auch gewisse Kriterien als Leader-Typ erfüllen. Kennt natürlich auch noch ein paar Spieler. Das wäre ja auch eine spannende Frage, oder? Könnte er bei IB auch so eine Chefrolle innen haben wie in Thun, wo es natürlich ganz andere Figuren gibt im Kader. Das wäre sicher ein Fragezeichen, das man müsste haben. Und trotzdem, ich meine, das ist, falls das weiterhin gilt mit IBE und so weiter, ist ja klar, dass er da ins Studieren will kommen. Er hat ja schon davon geredet, dass IBE für ihn immer noch ein sehr, sehr wichtiger Club ist. Aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass das jetzt eher erst im Sommer ein Thema könnte werden. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht die erste Priorität von IBE, jetzt noch zentrale Mittelfeldspieler dazu zu holen, weil mir jetzt so der Edimilson Fernandes zurückkommt. Aber ja, falls das Angebot mal noch so geben im Sommer, ja. Klar kommt er dann da zu studieren und ich glaube, der ist auch IBE sicher der erste Club, den er Thun dafür verlassen würde, das aufgeben, wenn er in Thun sich hat aufgebaut.
Aber das heisst, IBE hat gefragt jetzt für einen möglichen Transfer im Winter schon, oder?
Das weiss ich nicht. Ich weiss einfach, dass es Kontakt hat gegeben zwischen IBE und zwischen Bertone, inwiefern das da jetzt der FC Thun noch da eingeweiht ist. Also das ist jetzt sicher noch nichts Konkretes gewesen. Das war sicher mal das Diskutieren gewesen, ob er sich das vorstellen könnte. Er ist sicher in Thun einer von den Spielern, der am meisten verdient und trotzdem wäre das ja deutlich weniger, als was er in Bern kann verdienen. Er ist ja jetzt auch schon 30, wird 31 oder 32. Also er muss sich ja dann auch noch Zukunftsfragen irgendeine stellen. Also insofern finde ich es legitim, würde er da ein bisschen studieren kommen. Aber ich habe jetzt nicht mehr gehört, dass es konkreter wurde.
Also ich habe auf dem Handy nachgeschaut, im März wird er 32 und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass im Sommer IB ihn will verpflichten. Wenn, und das glaube ich dir absolut selbstverständlich, dass da irgendwie Kontakt geht, wenn, dann hat das jetzt Sinn gemacht, per sofort, in Anbetracht von der Situation, wo IB drinsteckt. Aber es sind 32-Jährige, und dann zumal 32-Jährige Bertone zurückholen.
Ja gut, er ist jetzt auch nur 6 Monate jünger, logischerweise.
Selbstverständlich, aber ich sage einfach, das ist nicht so geplant, glaube ich, bin nicht die mittel- bis langfristige Zukunft. Was ich mir aber schon vorstellen kann, ich meine, schwach werden kann Bertone schon. Allerdings dann, wenn er ein Angebot bekommt, wo nicht einfach mehr Geld ist, sondern sehr viel mehr Geld. Das hingegen sehe ich nicht unbedingt, weil das müsste wahrscheinlich aus dem Ausland kommen. Oder?
Ja, ich meine, nein. Also Thun zahlt ja sicher mit die teuersten Löhne in der Superliga. Das ist klar. Es hat grundsätzlich mal die Struktur gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob die immer noch Stand hat, wo so die Bestverdienenden so 12.000, 13.000 Franken verdient als Fixum beim FC Thun. Ich nehme jetzt an, mit all diesen Siegen, die sie eingefahren haben, hat der eine oder andere Spieler noch ein bisschen deutlich mehr verdient in dieser Vorrunde. Also da ist man dabei bei schnell mal bei ganz anderen Löhnen, oder? Ich weiss, das ist die Kontaktaufnahme dann, das ist auch noch zu Zeiten von Contini gewesen. Oder mit dem Seane hat sich vielleicht auch etwas verändert. Der Seane hat plötzlich auch wieder den Lauper einbauen. Er hat noch auch im Mittelfeld wieder anfangen einbauen, sprich auch dort hat es ein bisschen weniger Platz gegeben. Also ich kann auch sein, dass sich mit dem Trainerwechsel einiges verändert hat. Der Bertone ist ja dann noch von IB weggegangen in die Zeit, wo der Seane das erste Mal Trainer war in Bern. Wobei, jetzt, da würde ich jetzt auch nicht gerade einen definitiven Zusammenhang erstellen. Also der Seane ist sicher dann nicht der Grund gewesen, warum es der Bertone geht.
Ich meine, die spannende Frage ist ja dann das, was darüber ausgeht. Also wo funktioniert denn auch der Bertone, so wie er bei Thun jetzt funktioniert, oder?
Ja, es ist sicher keine Soforthilfe, oder? Da hat sich jetzt alles eingeschliffen. Das wäre bei einem anderen Club nicht so.
Da sind wir vielleicht auch eher bei Clubs, wo ein Regal tiefer sind als IB, wo man sich das gut könnte vorstellen, wo aber natürlich dann finanziell vielleicht auch nicht die Avancen machen, wo Bertone sagt, ich gehe jetzt mal funktionierenden Umfeld raus, oder?
Thomas, neben Leonardo Bertone gibt es natürlich noch andere Namen von Thun, die interessant sein könnten. Also man hat logischerweise finanziell nicht die Vorteile, wenn jetzt größere Clubs kommen sollten. Aber hast du das Gefühl, dass Thun angesichts der Tabellensituation des Laufs trotzdem genug Argumente bieten kann, dass die Spieler da bleiben, zumindest bis im Sommer?
Ja, sie wären ja schlecht beraten, die Spieler, wenn sie jetzt würden gehen. Ich meine, sie können etwas absolut Einmaliges erleben. Also dass Thun noch 7-mal Meister wird in den nächsten 10 Jahren, ich glaube, da können wir uns darauf auch verständigen, wird wahrscheinlich nicht eintreffen. Und es ist auch noch weiter weg, dass sie jetzt die Saison Meister werden, aber die Chance ist jetzt halt einfach wirklich realistisch. Und nochmal, sie wären schlecht beraten, jetzt zu gehen, so ein Erlebnis aufzugeben, nur weil sie jetzt ein paar Franken mehr sofort könnten verdienen. Und zum Bertone, ich meine, das Alter, das ist nicht unbedingt das Kriterium. Shakiri war fast 33, als er zurückgekommen ist zu Basel.
Hat aber ein bisschen eine andere Karriere.
Geht aber ums Alter.
Was kannst du noch bringen, in welchem Alter und wie lange?
Und wie viel hat man verdient auch schon und muss sich vielleicht keine Gedanken in die Zukunft machen.
Genau, aber Berdone wäre auch schlecht beraten, jetzt etwas zu verlassen, wo funktioniert, wo er seinen Stellenwert kennt. In Bern wäre, weiss nicht, ob er gerade sofort so würde funktionieren, dass es ihm würde gefallen und dass es ihm würde gerade etwas bringen. Auch dort sehr gut überlegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Thun auch, man muss reagieren finanziell, die werden eine andere Lohnstruktur mit der Zeit bekommen, das ist ja normal. Sie kommen nie die Dimensionen wie die richtig grossen, auch das ist klar, aber da wird sich sicher etwas müssen bewegen und sie werden auf Dauer, ist das normal, weil du so die Jungen angesprochen hast, Tillmann, so eine Mannschaft, die so einen überraschenden Erfolg hat, die fliegt einfach früher oder später auseinander. Also da muss man sich keine Illusionen machen. Da können wir nur schon das Beispiel Leverkusen nehmen, wo ganz andere finanzielle Mittel hat. Aber du hast gesehen, es geht nach einem Jahr, nach dem Titel Double, ist die Mannschaft auseinandergeflogen gewesen. Also Thun wird auch mit dem müssen leben. Ob ich ganz überzeugt, sie wissen das selber am besten, dass das so wird kommen.
Genau, und darum glaube ich aber auch, sind die zwei Siege vor der Winterpause so wichtig war, oder weil sie eben wirklich allen Spielern noch einmal gezeigt haben, hey, diese Saison ist wirklich etwas möglich. Und jeder in dieser Mannschaft muss ja eigentlich jetzt daran glauben, dass man den meisten Titel holen kann. Eben darum glaube ich jetzt auch nicht, dass im Winter die Mannschaft grosse Abgänge wird verkraften. Und sind wir ehrlich, die grossen Summen mit den Spielern wirst du ja mit den Jungen machen. Also die wirst du nicht mit einem Bertone machen, die wirst du nicht mit einem Rastoder machen, der jetzt irgendwie auf dem zweiten Bildungsweg ist und dort plötzlich bei Thun noch ein bisschen durchgestartet ist, sondern die machst du eben zum Beispiel mit einem Meichtri, der U21 Schweizer Nationalspieler ist, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Und ich glaube, er hat sicher das Potenzial, zum FC Thun Rekordabgang zu werden. Ich glaube, das ist Stand jetzt etwa der Marvin Spielmann, der spannenderweise ja mal von Thun zu Ibe gegangen. Ich glaube, da reden wir so von einer Ablöse von 1,5 bis 2 Millionen. Also das halte ich beim Meichtri durchaus für möglich. Und das ist für einen Club wie Thun ist das eine grosse Summe Geld.
Ja, und ich glaube, wir müssen dann schon noch ein bisschen die Romantik ausblenden, von wegen schlecht beraten. Ja, natürlich kannst oder hast du die Chance, mit Thun jetzt etwas Einmaliges zu erleben. Und das ist ein Argument, um jetzt nicht im Winter einen Wechsel machen, wenn ein Angebot kommt. Nur, was hat so ein Meichtri für einen Lohn? Oder? Ich sage jetzt irgendwas 150'000, vielleicht ist das sogar zu hoch. Jetzt kommt, nehmen wir einen Schweizer Club wie IB oder Basel und sagt, wir wollen dich jetzt, wir sehen dich jetzt als Verstärkung und bieten irgendwie entsprechend dem Verlangen, also das 3-4-fache am Fixlohn. Ich weiss dann nicht, ob der Meichtri einfach sagt, ja, ich will jetzt etwas Einmaliges erleben in Thun und wird am Schluss Zweiter.
Und auch bei IB oder beim FCB zu spielen, kann man was Einmaliges sein in der Karriere.
Die Chance kommt vielleicht nicht nochmal, das weisst du halt einfach auch nicht in der Karriere. Da haben wir wieder das ganze Thema Verletzung etc., oder, was halt einfach mal passieren kann.
Ja, ich meine, er zum Beispiel muss ja das Thema sein für jeden grösseren Schweizer Club. Er hat vor der Winterpause seinen Vertrag noch bis 2030 verlängert. In dem Ansehen gehört er auch zu den besser verdienenden Spielern beim FC Thun. Ich nehme aber auch an, dass er jetzt die Rückrunde noch in Thun wird absolvieren
aus,
und dann wird er im Sommer weg sein, oder?
Das aber ist klar. Warum verlängern ist der Vertrag? Das ist ja das gegenseitige Interesse. Eben der eine verbessert seine Bezüge und der andere Club kann natürlich mit dieser Vertragstour noch eine andere Ablösung
holen. Ja, ich meine bis 2030. Also.
Jedenfalls hat sich, was die Transfers angeht, beim FC Thun nicht viel getan. Adam Ilic aus dem eigenen Nachwuchs hat einen Profivertrag bekommen und Tim Spiecher, der Torhüter, kommt aus Basel. Und ähnlich wenig hat sich beim FC St. Gallen getan. Da hat man Colin Kleine-Bekel aus Bochum ausgeliehen.
Thomas hat das Liebling, oder?
Thomas macht die Säge, die man natürlich nicht hört. Aber
Bochum-Liebling habe ich mal geschenkt bekommen, das ist ja so.
Okay, dann bist du vielleicht ausgeschlossen bei der Runde jetzt wegen Befangenheit. Genau. Auf jeden Fall, der Zugang von Colin Kleine-Bekel passt zu der Frage, die wir bekommen haben, nämlich ob die gute Form von St. Gallen in Anführungszeichen mit deutscher Mentalität zu tun hat. Denn wenn man mal auf die Spielerliste guckt, dann hat man da Görtler, Bukalfa, Ambrosius, Daschner, Gahl, Okorodji, Nesiri, Watkowiak und eben jetzt Kleine-Bekel. Dazu noch im Trainerteam, das sehr deutsch geprägt ist. Thomas, hast du das Gefühl, da ist ein Zusammenhang zwischen Nationalität bzw. Mentalität und der aktuellen Form bei St. Gallen?
Das habe ich mir eigentlich gar noch nie überlegt, aber das macht Sinn. Also ich meine, die deutsche Mentalität ist nicht, das wissen wir, das ist nicht die schlechteste. Du bist ja der Till
Mosel. Also, halt, mit Einschränkung.
Du bist ja
Sport.
Sport. Genau, du bist ja der Tillmann Schweizer geworden.
Ja, also absolut, wie du würdest das jetzt auch nicht stehen lassen.
Nein, es ist nicht die schlechteste, wenn es um sportlichen Erfolg geht im Fußball. Also da tun wir uns so einigen. Ich meine, das hat natürlich einen gewissen Zusammenhang. Du siehst, was da für eine gesunde Mentalität in dieser Mannschaft drin ist. Dass nicht nur ein Gürtler ist, sondern eben auch ein Bukalfa ist. Und der Nesiri, der sich jetzt schwer verletzt hat, Ende Jahr noch. Ein Gal, der vom Trainer als absoluter Teamplayer beschrieben wird und auch schon Beispiel gebracht hat, wie der einmal in einer Länderspielpause von St. Gallen auf Aarau gefahren ist, geht U21 schauen, weil dort ein Teamkollege, der Cyril May, gespielt hat. Also hockt der jetzt Aarau im Brücklifeld auf einer Tribüne und geht einfach zum Unterstützung zeigen. Und das sind so Details, wo offenbar dieser Mannschaft einen enormen Kit geben, oder? Also, und der Trainer hat natürlich auch, das ist klar, das ist ein sehr klar strukturiert denkender Mensch. Also das ist schon sehr viel, wo zusammenpasst. Und ich kann mir das gar nicht überlegen mit dem die vielen Deutschen, aber es macht Sinn.
Man kann sich ausweiten, vielleicht Mentalität. Mentalität kann ich zu wenig beurteilen, ausser jetzt gerade beim Gürtler, eben wie gross der Faktor ist. Ich meine, das Beispiel, das du jetzt von Galle sprachst, das spricht natürlich dafür. Aber es ist klar, die deutsche Qualität, also das ist ganz klar. Man muss sich nur anschauen, die vier meist eingesetzten Spieler bei St. Gallen in dieser Saison, sind alles Deutsche. Also angefangen beim Bukalfa, der jetzt so frisch dazugekommen ist, beim Stanic, der schon ein bisschen länger in St. Gallen ist, beim Nesiri, der ja auch erst im Sommer ist gekommen, und auch beim Gal. Also das sind die vier meist eingesetzten Spieler. Drei davon sind letztes Sommer nach St. Gallen gekommen. Das, denke ich, ist vielleicht noch ein bisschen entscheidender, als wo sie herkommen, dass sie eben gerade die Transfers auch so gut haben funktioniert.
Eben, ich wollte gerade sagen, also Qualität muss ja auch eine gewisse vorhanden sein, sonst bringt alles nichts, da bringt alle Mentalität nichts. Was ich mir einfach noch überlegt habe, vielleicht ist es, ich bin ja mit dieser Mentalität quasi aufgewachsen. Also, als ich mich für Fußball interessiere, da haben die Deutschen nur mit der Mentalität Erfolg gefühlt. Oder? Ich denke, WM 86, wo sie es bis ins Finale geschafft haben.
Ich habe gedacht, jetzt sagst du bist die ersten 15 Jahre deines Lebens irgendwie in Hamburg aufgewachsen.
nein, das nicht so weit. nein, aber es ist ja auch einfach die gleiche Sprache, die gleiche Kultur. Also man kann es ja auch ein bisschen einfach, ich sage jetzt mal, ich komme jetzt geschwind mit dem FCB, der hat mal viele Argentinier gehabt, das hat auch gut funktioniert. Oder? Ich glaube, das bringt ja einer Mannschaft schon etwas und macht es einfacher, sich vielleicht zu verstehen, auf und neben dem Feld, irgendeine Gemeinschaftssinn halt auch entwickeln, auch wenn das natürlich immer ein bisschen ein Hirngedanken ist im Profisport, wie wenn du irgendwie 12 verschiedene Nationen hast und jeder kocht so ein bisschen allein für sich allein sein Süppli. Aber zur Mentalität, Tillmann, du, wo beide Pässe hast, was bringt denn der Deutsche mit, wo uns Schweizer ein bisschen fehlt, von dir aus gesehen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob mir das jetzt unbedingt auf Vergleich Schweiz-Deutschland, aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, wenn ich so auf eine Liga wie die MLS gucke, da gibt es deutsche Spieler, die da waren, die durchaus Erfolg hatten, mehr als andere, auch gewisse Schweizer Spieler. Und ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass irgendwie so die Ernsthaftigkeit, dass da irgendwie so, man kommt dahin und man kommt nicht dahin, um irgendwie ein bisschen Urlaub zu machen, 2 Jahre in den USA und mal zu gucken, wie das ist. Und auf der Straße erkennt mich sowieso keiner und ob wir jetzt verlieren oder nicht, also absteigen können wir sowieso nicht. Aber es hat dann schon Spieler, auch bei Chicago gab es irgendwie Spieler von Köln, Zichos und so. Hab so das Gefühl von außen zumindest, da ist irgendwie so eine andere Ernsthaftigkeit und so ein Gedanke von, ich komme jetzt hin und wenn, dann will ich auch richtig und dann gucke ich, dass alle mitgenommen werden. Thomas Müller ist jetzt gerade auch so ein Beispiel.
Aber gibt es bei dir denn Sachen, wo du im Laufe der 2 Jahrzehnte, würde ich jetzt etwa schätzen, bald, wo du da bist, noch nicht ganz, hast müssen anpassen, dimmen oder wo dir aufgefallen sind am Anfang?
Also Umgangston ist, glaube ich, schon recht viel. Ich nehme mal an, dass wenn ein deutscher Spieler, der zum Beispiel von St. Pauli kommt, in ein Training in der Schweiz kommt, der wird dann nicht sagen, hey, ist es okay, wenn ich so, und wollen wir nicht mal angucken, ob so, sondern ich könnte mir schon vorstellen, dass dann einer sagt, hey, ich kenne das so, wir machen es jetzt, wir probieren es, los geht's.
Direktheit.
Ja. Und dennoch ist es mir ein bisschen zu einfach, einfach vor der Mentalität zu sprechen und dann einfach sagen, jeder Deutsche ist ja gleich. Also wir müssen uns ja nur die deutsche Nationalmannschaft anschauen. Und ich meine, ja, die deutsche Nationalmannschaft ist mal für das gestanden, dass sie eine sehr gute Mentalität hat und dass sie sehr viel auch mit dem kann ausrichten. Aber ich meine, seit Jahren, wenn wir über die deutschen Probleme reden und eben auch gerade die Probleme der deutschen Nationalmannschaft, dann landet man ja ziemlich schnell auch gerade bei der Mentalität der Spieler, bei sogenannten Führungsspielen, die vielleicht gar keine sind, bei Spielern, die sich falsch einschätzen, bei Spielern, die vielleicht auch zu wenig machen für einen Erfolg. Also darum ist mir das alles ein bisschen zu einfach, wenn man einfach sagt, deutsche Mentalität.
Aber Thomas, auch klar ist, dass es Kommunikation einfacher macht. Dass wenn der Trainer sagen kann, hey, ich stelle mir das so und so vor und die meisten verstehen seine Muttersprache, dann macht es das deutlich einfacher.
Ja, natürlich. Also klar, heutzutage in der Schweiz gilt es immer als Qualifikation für einen Trainer. Ja, der kann 4-5 Sprachen. Also wenn das der Trainer dann besser würde machen. Man hat im Prinzip eine Sprache. Das ist halt einfach so, im Welschen ist es Französisch, in der Deutschschweiz ist es Deutsch und im Tessin ist es Italienisch. Und das ist, wenn du auf England gehst, als Spieler beispielsweise, klar kannst du sagen, England ist viel grösser, man hat andere Erwartungen, andere Ansprüche.
Und Englisch kann jeder.
Englisch kann vielleicht jeder, aber es ist, dort wird einfach verlangt, dass man Englisch kann. Da wird nicht einfach, ja, jetzt nimmt man Rücksicht, der kann jetzt nur Französisch, also rede mit dem Französisch, weil ich auch Franzose bin. Der Arsène Wenger, der bei Trainer war bei Arsenal, der hat gesagt, bei mir wird Englisch geredet und nicht Französisch. Er hat auch 4-5 Franzosen gehabt und mit denen hat er auch Englisch geredet. Ganz einfach. Also es geht auch immer um eine Bereitschaft von einem ausländischen Spieler, sich anzupassen. Und natürlich, wenn du nicht zuerst die Sprache lernen musst, fällt das viel einfacher. Und darum ist es ja nicht ein Zufall, dass viele Schweizer sich über die Jahre jetzt in der Bundesliga durchgesetzt haben und behauptet haben, weil es einfach wirklich viel einfacher ist, sich einzugewöhnen, wenn du eine ähnliche, nennen wir es jetzt mal ähnliche Mentalität hast, wenn du die gleiche oder eine ähnliche Sprache hast, wie die Deutschen. Oder?
Wobei, das ist schon ein Kriterium, Mehrsprachigkeit von einem Trainer, aber dann halt vor allem, wenn du einen Kader hast mit vielen verschiedenen Sprachen drin. Und da geht es weniger ums Training, glaube ich, weil du hast recht, da gibt es eine Sprache. Aber wenn du halt dich mal mit einem Spieler willst, 5 Minuten unter 4 Augen unterhalten, dann ist das von Vorteil, wenn du Zugang
findest. Ja, da hast du nicht Unrecht, aber das geht ums Anpassen von einem Spieler. Ich weiss nicht, wie viele von diesen französisch sprechenden Spielern in Bern Deutsch können.
Ja, aber man hat jetzt auch wieder einen Trainer, der Französisch kann.
Natürlich, dann ist dann schon mal wieder klar, ja, dann musst du gar nicht Französisch, aber bist als Französisch Sprechender nicht gezwungen, zum Deutsch lernen. Mhm. Auch wenn es heisst, die machen Kurs und wenn die gehen dann nur dieses Interview, wenn sie dann mal auch Deutsch können, oder? Aber das kannst du nur schon mal beim FC Winterthur hast können schauen, der Uli Vorder, dem hat natürlich das gefallen, dass er können auf Englisch und auf Italienisch und auf Französisch und auf, ich weiss nicht was, noch Anweisungen geben, oder? Eben, aber das ist noch lange nicht eine Qualifikation für einen Trainer.
Wir kommen zum FC Lugano. Zum FC Lugano haben wir recht viele Fragen bekommen, die weite Zukunft betreffen. Wie sieht eigentlich der Club aus mit dem neuen Stadion? Was macht das mit den Finanzen? Aber dann, Thomas, gab es ein Testspiel und Kevin Behrens ist auf seinen Mitspieler Georgios Koutsias losgegangen. Hat Videos davon sehen können, man hat gehört, was er ihm gesagt hat, was ich jetzt hier nicht mehr aufnehmen will, beziehungsweise zitieren will.
Wieso nicht?
Ja, ich müsste es eh wieder piepen und das wäre wieder zusätzliche Arbeit. Thomas, in Lugano hat es in den vergangenen Monaten schon mal so ein bisschen geknirscht. Es gab mit Renato Steffen mal im Training eine Auseinandersetzung, heißt auch, man ist irgendwie tätlich geworden, eine kleine Rangelei. Jetzt die Szene, die du auch gesehen hast, nehme ich an. Was sagt es über ein Team aus? Ist es halb so wild, wenn man sagt, hey, okay, positiv gesehen kann man sagen, hey, es lebt, oder ist es ein absolutes No-Go und man muss irgendwie gucken, dass man Kevin Behrens jetzt nicht nur sanktioniert, vielleicht sogar aus dem Team nimmt oder wie auch immer?
Ist eigentlich ganz eine schwierige Frage, weil bevor du nicht weißt, was wirklich passiert ist, ist sie schwierig zu beantworten, weil...
Aber ist es nicht egal, wenn einer im Spiel auf den anderen losgeht?
Ja, warte. Natürlich, ich kann es so sagen. Ich sage dann schon eine klare Meinung über den Herrn Behrens. Nein, aber ist irgendetwas vorgefallen zwischen diesen zwei? Ganz einfach gesagt, hat der Koutsias und Behrens Dessert geklaut oder hat er ihm irgendwelche Zahnpasta in die Schuhe reingetan und einen dummen Streich gespielt und der Behrens ist jetzt geladen. Also das müssen sie ja intern zuerst abklären, bevor sie Sanktionen ergreifen können. Dass sie Sanktionen ergreifen, das ist ja klar. Weil wenn, egal was dann vorher war, ist, muss ich sagen, der hat nicht alle Latten am Zaun so zu reagieren. Oder musst du jetzt noch piepen, wenn ich das so sage?
Nein, Latten am Zaun ist völlig okay.
Ist das noch Latten? Ist gut. Ja,
das ist mehrere Niveaus über dem, was Kevin Behrens auf dem Platz gesagt hat.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danke vielmals. Jetzt hast du noch zwei andere Ausdrücke, aber ist ja gleich. Nein, aber das ist ja klar und darum wird es ja auch Sanktionen geben.
Olli, was hast du gedacht, als du die Szene gesehen hast?
Ja, ja, im ersten Moment ist das natürlich, findest du, wow, warum passiert wow. sowas, oder? Sanktionen, ja, da bin ich beim Thomas. Ich glaube, man müsste die Kille grundsätzlich im Dorf lassen. Natürlich kann er sich das nicht ständig leisten. Also, das ist ja dann auch, wenn man sich so etwas wiederholt und wiederholt, dann geht es irgendwann mit einem Spieler nicht mehr. Weil du musst die im Normalfall im Griff haben. Aber ich meine, der. Ich komme halt wieder mit dem FCB-Beispiel. Der Dings war Franco Costanzo, wo der Beck Ferrati in einem Meisterschaftsspiel an den Haaren gezogen hat. Wenn es mir recht ist, ist es eine Meisterschaft gewesen.
Meinst du schaffst es bei allen 11 Clubs auf den FCB zu beziehen?
Du merkst, das war jetzt ein Fehler gewesen, Tilman. Du siehst, dass du einen
Ausgeladen hast.
Vor einer Woche. Weil jetzt muss ich alles nachholen, was er über den FCB
gesagt hat. Okay, ich habe es eingesehen.
Ich finde, es zeigt, wie Lugano lebt. Dass da ein gewisser Druck, aber auch ein gewisser Wille man ist, etwas zu erreichen in dieser Saison. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie unter dem Vorfall
werden. Das hat jetzt also, da bin ich jetzt gar nicht gleicher Meinung. Noch geschaut, Entschuldigung, Dominik, das hat nichts damit zu leben. Das ist einfach Schwachsinn, was der andere
lieber mal so ja. etwas als nur immer streicheln und niemand, der irgendwie eine andere Meinung gibt.
Also irgendwie daraus aus jetzt, weil jetzt sieht, dass sogar ein positives Zeichen sein kann, sein, das denke ich mir so ein bisschen abenteuerlich. Aber ich glaube auch, da bin ich bei dir, Olli. Also man muss jetzt auch nicht grösser machen als es ist. Und da hilft sicher, dass man in Lugano ist und dass man da relativ im Verborgenen arbeiten kann. Es hat jetzt auch nicht mehr gross weitergetragen. Ich nehme an, es gibt Geldstrafen für den Herr Behrens. Es hat ja mal wieder gezeigt, dass er sicher nicht der reflektierteste Typ ist. Nicht der reflektierteste Fußballer, der sicher nicht gerade über den Tellerrand hinausblickt. Das hat er auch schon gezeigt mit seinen homophoben Äußerungen, die er gemacht hat, dazu mal in Deutschland. Also das ab und zu mal kracht, das ab und zu mal kracht im Training, das ab und zu sogar mal kracht während einem Spiel. Da gibt es ja auch die Beispiele aus Bern. Das Letzte vielleicht der Fobalmos, der am Hartschammerkragen ist. Also eben, ich glaube auch, also man muss die Aktion nicht grösser machen, als es war.
Und man hat gesehen im Vorfall zwischen Steffen und Papadopoulos im Training, dass der Club irgendwie Erfahrungswert hat, beziehungsweise da hat man es auch geschafft. Also beide spielen, beide sind wichtig, beide geben sich für den Club hin. Also.
Ja, es ist natürlich nicht so, dass sich die Verantwortlichen nicht beschäftigen damit und dass natürlich denen massiv missfalten so etwas. Das ist ja klar, aber du hast es gesagt, es ist halt Lugano, es ist weit, es ist jetzt halt, ja, zwei Stunden mit dem Zug von Zürich. Ist keine Weltreise, aber es hat halt einfach so eine gewisse Symbolik. Es ist ein anderer Landesteil, es ist weiter weg von der Deutschschweiz. Ich meine, ich weiss nicht, was passiert wäre. Achtung, Olli. Achtung, wenn es das passiert wäre, wenn der Shaqiri einen so abflummet hätte.
Also Trolli hat ja schon 3 Artikel geschrieben.
Ja,
oder?
Gut, aber Schlagzeilen wären viel grösser und die Artikel wären viel mehr. Das ist klar, aber im Grundsatz ist sie dann auch wieder nichts anderes. Oder?
Aber es geht um die Aufmerksamkeit, die etwas hat.
Ja.
Du hast immer das Gefühl, ja, Lugano, das ist ruhig und alles zusammen. Nein, auch die haben ihre ganz normalen Probleme klar. Wie jeden anderen Club.
Aber sie müssen auch so etwas produzieren, damit es landesweit Schlagzeilen macht. Oder?
Ja, ich bin auch schauen, heute Morgen in die Schweiz die Mediendatenbank, ob der Fall ein bisschen weitergetragen hat, wo ich nicht mehr gesehen habe. Und nein, es ist einfach nicht mehr dazu geschrieben worden. Es gibt keine News, was jetzt da wirklich passieren wird. Und ja, im anderen Medienplatz als Lugano hat die Geschichte natürlich weitergetragen. Da sind wir uns einig.
Das ist so, Sebastian Pelzer und Trainer Mattia Cocciatore, die haben sich beide geäußert, aber in dem Sinne, dass man sagt, man guckt es genau an, man klärt es intern. Es wird natürlich Sanktionen geben, aber größer hat man jetzt auch noch nicht gehört, wie Lugano damit umgehen wird. Und Olli? Komm zum FC Basel. Jetzt kannst du alles rauslassen. Alles, was du dir angeguckt hast auf deinem Handy, auf dem Laptop oder auf dem Spickzettel.
Also komm, da bin ich aber FC schnell Basel. Fertig, wenn wir an dem Fest haben.
Also Dominik und ich, 10 Minuten Pause.
Gut.
Können wir gleich noch Kaffee
nehmen? Wir können ein Espresso holen. Ich gucke auch. Ich lasse das hier laufen, Olli. Dann kannst du einfach alles rauslassen.
Gut.
Aber wir haben auch beim FC Basel eine Frage. Da ging es viel um Stürmer. Gian Cella, vielleicht der ehemalige Stürmer aus Lugano. Wäre der eine Verstärkung? Wen gäbe sonst noch? Das ist natürlich, die Stürmer haben wir schon oft diskutiert. dass die Stürmer nicht so treffen, wie sie eigentlich treffen sollten beim FCB. Eine andere Frage betrifft den Torhüter, Marvin Hitz. Dessen Vertrag läuft im Sommer aus. Und die Frage ist, geht's weiter? Kann es mit dem weitergehen? Er hat jetzt nicht die allerbeste Phase, wird in diesem Jahr 39. Siehst du eine Zukunft für den über die Saison hinaus?
Also gut, nicht die allerbeste Phase ist natürlich unter dem Eindruck vom letzten Spiel, oder? Mit seinem wunderbaren Fehlpass zum Gimeno, wenn es mir
recht ist. Ja, aber auch in der Europa League gab es mal.
Ja, ja, er hat es aber in der Europa League auch ein Match fast allein gewonnen. Er hat auch gute Phasen gehabt, gerade im Spätherbst. Dann schaust du noch die Statistiken an vom zweiten Viertel. Also die sprechen eher für den Hitz als gegen ihn. Was gegen ihn spricht, das ist klar, das ist das fortschreitende Alter.
Und vielleicht auch der Lohn?
Vielleicht auch der Lohn. Was wieder für ihn spricht, ist der Pass. Muss man auch berücksichtigen. Es gibt tatsächlich, also Dominik Willimann, jetzt hätte ich fast schon jemand gesagt, aber ich meine Dominik Willimann, der ja auch schon mal da war im letzten Jahr. Ist im Trainingslager gewesen und er hat mir berichtet, es könnte gut sein, dass Zeichen auf Abschied stehen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, ist dort tatsächlich Marvin Hitz der das wünscht in der Tendenz? Oder was signalisiert ihm der Club? Oder die Spieler, die tatsächlich aus freien Stücken einen Job aufgeben, der eigentlich Hobby mal war und noch entsprechend gut gezahlt wird, die sind, auch wenn dann immer etwas anderes kommuniziert wird, relativ rar. Meistens, und darum wirst du ja vielleicht der Profisportler, ist man ja überzeugt, dass man sowieso super ist, wenn es um die eigene Leistung geht. Also, es gibt selten einen, der sich kritischer sieht, als in der Öffentlichkeit sieht. Und von dort her ist ein bisschen die Frage, wie die ersten Gespräche gelaufen sind, was ihm der Club signalisiert hat. Und als Club bist du natürlich vor einer schwierigen Frage, oder? Was ist, wenn du nicht sagst, ja, Hitz unbedingt, was ist die Alternative,
ja, also
und wo findest du die?
Also der erste Kandidat, wo sie sich ja damit müssten befassen, hat eigentlich die gleichen Kritikpunkte, Alter, Lohn und Pass, wobei noch gerade ein bisschen auf einem anderen Level. Ich meine, Jan Sommer, der noch bei Inter spielt und eigentlich auch sehr, sehr solid spielt, wobei man eben ab und zu sieht, dass er vielleicht mittlerweile 37 ist, dass er ab und zu mal einen Ball reinlässt, den er früher vielleicht noch hatte. Aber alles im, sehr in einem guten Rahmen, muss man sagen. Aber dem sein Vertrag läuft im Sommer aus. Ich glaube auch, das Mailand sind eher Zeichen dafür, dass man sich einen jüngeren Goalie will holen. Und sprich, ich meine, der muss sich ja Basel mit dem Jan Sommer beschäftigen. Das steht für mich außer Frage.
Ist das eine Idee, Oli?
Ja, ich denke, dass sie das auf jeden Fall prüfen. Sie sind aber schon sehr zurückhaltend, wenn es um so Rückholaktionen geht. Shaqiri ist die Ausnahme, oder?
Gut, aber das wäre eigentlich ein Grund zu sagen, okay, das hat jetzt nicht so schlecht funktioniert.
Das ist richtig und der Hitz hat ja auch nicht schlecht funktioniert. Man ist auch schon im höheren Alter gekommen, also von dort her. Ich meine, dass der Jan Sommer als Figur riesig wäre, ist klar. Es ist aber auch wieder klar, du holst dir etwas, wo muss funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es nicht einfach, wir setzen ihn mal auf die Bank.
Oder? Ja, aber als Oli, also ich sehe eigentlich jeden Match vom Jan Sommer.
Ich und nicht,
also,
das gebe ich zu.
Und also das würde definitiv, würde das in Super League, würde das definitiv noch funktionieren. Das ist ja ganz klar.
Aber dann ist die Frage, was kostet es, oder?
Ja, ich meine, natürlich ist der Sommer eine riesige Figur, aber er würde nie die gleiche Aufregung verursachen, wie das bei Shaqiri.
Das ist klar. Das kann nur ein Spieler.
Das ist nur beim Shaqiri möglich gewesen, oder? Ich meine, wo der Alex freigeholt worden ist, ist das ja auch nicht. Ist ja nicht gerade die ganze Stadt Kopf gestanden, obwohl er noch.
Also das ist vor Messlatte gewesen, die hat Shaqiri verschoben, oder?
Genau. Und beim Alex Frey ist natürlich noch im absoluten Vollsaft gewesen, wo er gekommen ist. Ich meine, Jan Sommer ist jetzt, wenn er dem Sommer kommt, die 37,5. Machst du als Basel einen Gefallen, wenn du jetzt einen holst für ein Jahr oder zwei in dem Alter, kannst du dann nicht die Frage stellen, ja, dann können wir ja gerade so gut noch ein Jahr weitermachen mit dem Hitz. Also das ist, denke ich, schwierig, ist der Jan Sommer bereit, so einen wahnsinnigen Lohnabstrich in Kauf zu nehmen? Weiß ich auch nicht. Vielleicht hat er noch Lust, ein Jahr auf Amerika zu gehen, ein bisschen ausplempeln. Gell, du Tillmann? Das weiß ich auch nicht. Also ich wäre jetzt, wenn ich jetzt FCB wäre, dann würde ich mich auf einen anderen Goalie konzentrieren, wo ich vielleicht mit dem 4-5 Jahre planen könnte, ganz ehrlich gesagt.
Wobei, weißt du, natürlich wird nicht jeder Goalie 40 zwischen den Pfosten. Aber es gibt dann doch ein paar Beispiele mittlerweile, oder? Also, Warum ist gesagt, dass der Jan Sommer, jetzt denkst du mal positiv, warum ist gesagt, dass der in 3-4 Jahren nicht noch zwischen den Pfosten steht und erst mit irgendwie 41 aufhört?
Also, ja, also ich glaube, also wenn er würdest zurückholen und wenn er überhaupt zurückkommen will, also ich meine, er bewegt sich jetzt, muss man sagen, trotzdem auf einem ganz anderen Level, als sich der FC Basel noch bewegt. Er ist noch mit Inter eigentlich in jedem Wettbewerb dabei, hat Topspiel und so weiter. Er hat gestern Abend im vollen San Siro gegen Napoli gespielt. Sprich, für ihn wäre es ein enormer Rückschritt, wo ja müsste verbunden sein, eben mit einem guten Lohn, mit einem langfristigen Vertrag, wenn er das will. Müsste auch, ich glaube, ich habe mal mit ihm über das geredet. Ich glaube, er könnte sich durchaus auch vorstellen, in der Schweiz zu wohnen. Aber er hat ja auch noch eine Frau, die aus Deutschland stammt, wo das vielleicht ja ein bisschen Angst sieht. Also ich meine, das sind alles so zentrale Fragen. Aber nur, falls es möglich wäre, und falls es von ihm die Signale gibt, dann musst du das als FC Basel prüfen und dann musst du doch vieles dafür unternehmen, dass das möglich ist. Weil der Goalie Thomas, der bei Basel 4-5 Jahre bleibt, den gibt es eigentlich nicht, außer das ist eben schon ein älterer Spieler. Weil wenn du einen Jungen holst und der ist gut, der ist auch in den 2 Jahren weg, ist der Junge, der aber nach 4-5 Jahren noch da ist, der ist ein Problem, weil das spricht dafür, dass er nicht die beste Leistung
hat. Dann ist er auch nicht so lange da, dann hast du vorher schon wieder einen neuen, oder?
Genau.
Und man muss ja auch sagen, Olli, wir haben uns jetzt auf die Torhüter mit einem Schweizer Pass konzentriert, aber das ist ja auch nicht gegeben, dass es unbedingt einer sein muss aus der Schweiz. Es kann ja auch wieder mal ein ausländischer Torhüter sein bei Basel.
Das ist grundsätzlich so, aber dort sind sie halt, also sie haben ja nicht zu wenig mit ausländischem Pass. Das ist halt einfach beim FCB muss eher schauen, dass er die Homegrown Players, die das Kontingent dort füllt. Das sind ja 8 Spieler auf der Liste, wo du gar nicht dran vorbeikommst. Also da kannst du nicht einen anderen einsetzen. Oder? Von dort her wäre es von Vorteil. Ich meine, eben, wenn Jan Sommer unrealistisch sollte sein, meine, da gibt es ja dann vielleicht auch, wenn er noch so gut spielt. Ich meine, die Serie A hört ja nicht bei Inter auf, der Pfotzi. Oder dort ist die Spitze von der Serie A. Das kann ja auch irgendein Mittelfeldclub sein, der tatsächlich noch so ein Interesse hätte. Und auch der zahlt natürlich viel mehr, als der FCB selbst dann würde zahlen, wenn er tief in die Tasche lenkt. Was er ganz sicher müsste. Und dann ist natürlich die Frage, eben, was sind Alternativen? Ich meine, ausländisch müssen wir nicht davon nehmen, aufrühren, aber Schweizer Pass, da sind wir dann schnell mal irgendwie beim Justin Hammel, wo der vielleicht eine Goalie ist. Wie alt ist der inzwischen?
25, hätte ich gesagt. Oder?
Wo vielleicht sogar tatsächlich mittel- bis langfristig könnte bleiben, oder? Dass er vielleicht sagt, FCB, doch, das ist mein... Gut, kannst auch mit 30 noch ins Ausland wechseln als Goalie, also. Oder mit 28 ist kein Problem natürlich.
Dominik, wir kommen zu den Young Boys. Und wir haben eine etwas ketzerische Frage gestellt bekommen, die mit Christoph Spiecher zu tun hat. Nämlich, ob er mit seinen Ideen, mit seinem Einfluss, mit seiner Position im Club irgendwie Teil der aktuellen Form ist, beziehungsweise irgendwie dem Erfolg ein bisschen im Weg steht mit der Zeit.
Ja, also ich glaube, zuerst...
Also ja zu der... Ich habe die Frage verstanden, nur ja, ja ist so.
Genau, ja. Ich habe die Frage verstanden und das Erste, was mir eigentlich in den Sinn kommt, ist eben, ich wäre einfach vorsichtig, was ich mir wünsche oder wenn ich darauf blicken würde, was sind die Alternativen. Also ich glaube, alles, was der Christoph Speicher in Bern hat aufgebaut und all die Erfolge, die er zweifelsohne hatte mit Ibe, auch all die Charakterzüge, die er in dieser Zeit hat gezeigt, also Da wäre ich dann schon sehr vorsichtig. Gibt es Alternativen, wo da etwas ein besseres Gesamtpaket bietet als er? Das halte ich für relativ schwierig. Er ist auch noch Berner, er ist definitiv verbunden mit dem Club. Also IB bedeutet ihm viel. Ich glaube, da gibt es gar keinen Zweifel darüber. Aber klar, was sicher auch Fakt ist, ist, dass in der IB in den letzten Jahren mehr Fehler gemacht als nötig wären. Dass IB in den letzten Jahren nicht mehr die Erfolgsbilanz kann ausweisen, wo man müsste eigentlich sagen, gemessen an den finanziellen Möglichkeiten, gemessen an dem allem, wo eben auch Christoph Speicher hat mithelfen aufbauen, hat da relativ, oder hat es wenig rausgeschaut, das ist definitiv klar und ich glaube auch, dass man sich fragen muss sich der Club verändern, aber der Club kann sich ja verändern mit dem Christoph Speicher weiterhin in einer zentralen Rolle, aber trotzdem, braucht es Anpassungen in sportlicher Führung. Ich meine, da hat man den Mathieu Beda dazugeholt für Steve Vobergen. Das ist jetzt erst seit dem Sommer. Ist vielleicht auch noch ein bisschen zu früh für eine Gesamtbilanz. Muss sich etwas im Scouting vielleicht verändern. Also grundsätzlich müssen sich die Strukturen um ihn herum verändern. Ich glaube, das sind eher die zentralen Fragen, als wirklich Person Christoph Speicher in Frage zu stellen.
Das sehe ich genau gleich. Ich denke auch, dass sie vielleicht mal bei IB nicht so schlecht beraten wären, ewig nur auf die zweite französische Liga zu schauen oder auf Afrika zu schauen, sondern vielleicht mal den Fokus
ein bisschen aufzuhören. Ist sehr pauschal, oder? Aber,
Nein, aber es ist halt schon sehr, es ist schon sehr auffällig, die Transferpolitik, und vielleicht würde sich das einmal ändern, mal einen Gedanken darüber zu machen, dass man sich öffnet zu anderen Transfermärkten. Klar, man hat jetzt ja ein, zwei geholt, logisch.
So und man Gigovic. Muss auch sagen, die Strategie zu teilen hat auch zu großen Erfolgen geführt in den letzten Jahren.
Ja, aber irgendwann läuft sich dann ja alles auch einmal zu tot. Oder? Also ich glaube, und ich meine, die Frage ist, die ist sehr ketzerisch und vor allem, es ist ja unrealistisch, dass jetzt irgendwie der Hans-Uli Reis auf die Idee käme, die zu sagen, Speicher raus. Ich meine, gehören ja so um die 10% von den Aktien, was man sagt, dunkel mir relativ unrealistisches Szenario.
Und das, was ihr ansprecht, Dominik, in der NZZ gab es einen Artikel bzw. ein Interview mit dem aktuellen Präsidenten. Und da ging es darum, dass es nach dem Tod von Andy Ries einen Streit gab ums Erbe, also auch um die eBay-Aktien. Und dass es da durchaus den Gedanken gab oder es kurz davor stand, wie kurz auch immer, dass der Club ins Ausland geht. Und Christoph Spiecher ist natürlich jetzt, wo er die Aktien hält, auch eben ein Bekenntnis von eBay, dass es eben in der Schweiz, in Bern, in der Region verankert bleiben soll.
Ja, also vor 2-3 Jahren war das gewesen, hat mich mal jemand aufmerksam gemacht, dass da irgendein Erbstreit vorhanden sei, Familie Reis, zwischen eben das Nachfolger vom Andy Reis, früheren Besitzer, der 2018 verstorben ist, und der Nachfolger von seinem Bruder, Hans Uli, Jöcki Reis. Er hat es aber nicht weiter verfolgt, weil sich dann auch grundsätzlich ganz klar in Richtung Jöcki Reis verschoben hat. Also das war ja jetzt vor bald 2 Jahren, gewesen, wo man dann eigentlich auch sein Sohn, der Stefan Reis, noch stärker einbezogen hat. Er hat ja mittlerweile auch die grosse Mehrheit in diesem Club. Also die zwei zusammen, der Jöcki und der Stefan Reis. Und der ist eben noch Christoph Spiecher mit seinem kleinen Aktienanteil. Und da habe ich gedacht, das Thema hat ein bisschen Brisanz verloren. Ich war insofern überrascht, dass Marcel Brühl halt mit ihm ist das Interview gewesen, mit dem VR-Chef von IBE, dass der Verkauf ins Ausland so nahe ist, wie er es das gesagt hat. Das hat mich überrascht. Aber das ist natürlich ein Szenario, das jetzt in dieser aktuellen Situation nicht mehr so realistisch ist. Wobei eben, der Jöcki Reis ist über 80, man hat seinen Sohn als Nachfolger aufbauen. Aber sein Sohn, wenn ich da weiterhin richtig informiert ist, der lebt vor allem in Hongkong. Also der hat sich mit der Zeit anfangen für IBE interessieren, aber der ist natürlich auch nicht so nahe. Und klar, wenn vielleicht irgendein ist, der Vater würde versterben und irgendein ist, kommt vielleicht der Gedanke in Familie Reis, jetzt brauchen wir eine andere Lösung. Ich glaube, das ist ein Szenario, das IBE nicht wegwischen kann, wenn ich Brühlhardt seine Worte lese. Ich muss ja sagen, das nimmt man ja ernst. Da probiert man, eine langfristige Lösung aufzubauen, die regional verankert ist. Aber ich glaube, das sind alles Szenarien, die in die längere Zukunft rausgehen.
Aber der Christoph Spiecher, glaube ich, ist klar die wichtigste zentrale Figur in diesem Club. Der Club ist grundsätzlich erfolgreich. Ja, er hat zuletzt nicht den Meistertitel geholt. Ja, er ist an einem grösseren Umbruch, glaube ich, jetzt schon seit der zweiten Wiki-Saison sogar dran am Moderieren und macht das wahrscheinlich nicht nur gut auf allen Ebenen. Oder hat das bis dahin nicht nur gut gemacht. Wichtig ist da mein Punkt, also das, was man im Sommer verändert hat auf Führungsebene mit dem Beda etc. Das kann man gar noch nicht beurteilen, wie gut oder schlecht das war. Und was aber ein anderer Gedanke ist bei Christoph Spiecher, er muss sich selber, ich glaube, bei ihm kommt vielleicht dann einfach auch irgendwann der Moment, wo er sagt, nach so und so vielen Jahren bin ich vielleicht nicht mehr richtig, weil ich selber an einem Punkt bin, ich gehe jetzt mal noch vom einen oder anderen Titel aus, wo ich gewinnt in Zukunft, um den Leuten Freude zu machen, um den Club so zu führen, weil die Erwartungen sind natürlich wahnsinnig gewachsen, oder? Es ist halt schon ein riesen Unterschied, ob du irgendwann den 5. Meistertitel oder der 6. sind inzwischen, glaube ich, insgesamt oder 7 sogar schon.
Nein, es sind dann 4
in Serie. 4 und 2, 6 sind sie jetzt. Ja, siehst du, wir haben das schon
18, Mühe 18, 19, 20, 21, 22 nicht, 23 ja, 24 und dann Basel, oder?
Ja. Voilà. Also eben,
gut, ohne Laptop.
Ohne Laptop. Ich meine, Da könnte jetzt natürlich wieder der Schwenker zu Bernhard Häusler und Georg Heitz etc.
Aber das machst du natürlich nicht.
Mache ich natürlich nicht. Aber der Punkt kommt, wenn der Erfolg relativ konstant im Begleiter ist, kommt er irgendwann. Wo sich der Club als Ganzes, glaube ich, auch irgendwie wieder muss neu definieren, weil es wird einfach nicht ewig so weitergehen.
Ja, mit dem, oder das, was du erzählst, oder, geht er irgendeinen Weg von ihm? Oder? Das ist auch ein Gedanke, den ich ab und zu mal hatte. Ich habe mit ihm über das immer wieder mal geredet. Er hat die Regel, hat er auch immer Verträge gehabt. Also ich weiß nicht, mir irgendwie mal vor 2-3 Jahren im Belek hat gesagt, ja, vielleicht bin ich dann in ein paar Jahren auf Weltreise und so weiter. Also er hat immer damit geliebäugelt, mal noch etwas anderes zu machen, vielleicht mal auch noch etwas außerhalb vom Fußball zu machen. Wobei, da muss ich sagen, so in den letzten Jahren, denke ich mir, hat er sich deutlich in die Richtung bewegt, dass er mit IBE verankert bleiben. Also er hat jetzt auch übrigens nicht mehr einen befristeten Vertrag, der ist mittlerweile unbefristet, der wäre aus 2025 ausgelaufen und so weiter. Also ich glaube, er hat jetzt da nicht die erste Priorität, ist, dass er irgendwie eine andere Lösung auf in naher Zukunft anstrebt.
Aber habe ich gesagt, die Kombination aus hoher Erwartungshaltung und entweder es läuft, aber man merkt, die Leute haben gar nicht so eine riesen Freude daran. Also sie finden irgendwie selbstverständlich, dass man Meister wird. Oder auch, dass, wenn es nicht läuft, dann die Kritik vielleicht überzogen ist von außen. Die kann natürlich in beide Richtungen ermüden. Oder?
Thomas, wir haben keine Frage zum FC Sion bekommen, sondern eher eine Aufforderung. Wenn ich da gucke auf die Transfers, dann steht da bei Zugänge keiner, bei Abgänge keiner. Wir haben die Aufforderung bekommen, damit Sion nicht der langweiligste Club der Super League wird, muss jetzt was passieren. Steven Zuber zum FC Sion. Eigentlich, wir haben letzte Woche über mögliche Schweizer Clubs für Steven Zuber geredet und ihr habt mir nachträglich leicht in die Tischkante gewissen, dass mir Sion nicht eingefallen ist.
Ja, ego, ja.
Das ist
ja
der einzige Club,
ja, wo es man ist sich völlig, vorstellen, völlig offensichtlich, oder? Ja. Braucht es wieder mehr Spektakel in Sion? Braucht es Steven Zuber beim FC Sion?
Schon lange überlegt.
Oh, das ist eine ganz, sehr, lange, ganz lange Pause.
Das ist jetzt wirklich, filmen.
Das ist jetzt wirklich... ist ja nicht so, dass die Frage schon irgendwo stand seit Tagen.
Nein, nein, natürlich, aber es ist mir auch immer noch keine schlaue Antwort eingefallen. Ich kann mir es einfach nicht vorstellen, ganz ehrlich gesagt. Ich kann mir es nicht vorstellen. Ich denke, der Zuber wird noch einmal irgendeinen Transfer machen, wo er ein paar Franken mehr wird verdienen, als in der Schweiz möglich ist für ihn. Ist der Zuber, abgesehen von dem, auch ein Spieler, wo ein FC Sion so beleben würde, dass da jetzt das grosse Spektakel rum ist, wie das jetzt ein bisschen hinten rausgegangen, das wissen wir alle, wie das mit dem Balotelli der Fall war, denke ich, nein. Er ist ja nicht die aufregendste Persönlichkeit, wo ein Club kann Ausstrahlung geben. Also ich kann, also das, der Gansant, der sich das überlegt, ja, der meint, der Gansant, der überlegt sich noch viel, hat sich auch schon der Ricardo Rodriguez überlegt, also der hat in seinen Tagen sind 24 Stunden lang genug ausgefüllt mit seinen Gedanken. Wahrscheinlich wird er sich, es ist gut möglich, dass er sich mal darüber leid hat, aber wenn du jetzt von dem Punkt her kommst, Spektakel, sehe ich das mit dem Zuber nicht.
Vor allem auch der, also die Position, oder? Ricardo Rodriguez hätte man können sagen, hinterher hätte man vielleicht einen noch können brauchen, oder? Aber dort im Mittelfeld, dort hat man zum Beispiel auf einer ähnlichen Position wie der Zuber, hat man noch einen wie der Chipperfield, mal einen Jungen, einen Schweizer, den man könnte mal vielleicht für Geld verkaufen. Sprich, würde man ihm dort vielleicht den Zuber vor die Nase setzen. Wir haben einen Cololli, hat man auch einen mit einem ähnlichen Profil, der schon ähnlich alt ist wie der Steven Zuber. Also es denke ich mir, den dazu zu holen, sollte jetzt nicht die erste Priorität sein für ihre Liste, definitiv nicht.
Also ich glaube, es wäre auf jeden Fall die Rückkehr zum alten Konstantinismus, oder? Also, weil ich glaube, Steven Zuber kommt nur, wenn er einen Vertrag hat, der besser ist als der beim FCZ, weil er einen wie beim FCZ wahrscheinlich im Ausland noch immer bekommt. Und dann ist es vielleicht ein bisschen viel für genau aus diesen Punkten, also aus diesen Gründen, die wir sagen, wie hoch ist irgendwie die Marketingmassnahme super, die ist nicht wie Balotelli, das ist klar. Was man dafür bei ihm hat, ist, glaube ich, das hat man jetzt gesehen, ein Spieler, der sicher noch verhebt, der noch Leistung bringt, oder?
Ja, gut, das erste Halbjahr beim FCZ war gut gewesen, das zweite Halbjahr ist dann halt gut, schon auch sehr viel Mittelmaß gewesen.
Aber ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass es zustande kommt. Es ist so ein bisschen, wahrscheinlich ist es ein bisschen zu wenig sexy, dass der Christian Costa dann sagt, doch, jetzt komm, jetzt legen wir noch mal einen auf den Tisch und bringen noch mal ein Spiel da.
Er ist auch 34.
Ich glaube, Thomas, die größenwahnsinnigen Ideen, die teilweise größenwahnsinnigen Ideen von CC beziehen sich im Moment aufs Stadion. Ich habe im Interview beim Blick gelesen, man will 30.000 Plätze, das ist jetzt noch nicht besonders krass übertrieben, aber man will Hologramme.
Also das ist krass übertrieben.
Ja, aber es geht, also wenn ich lese, dass sie wollen Hologramme, sie wollen Konzerte von Taylor Swift, sie wollen Roboter, die reinigen und Drohnen, die die Fenster putzen. Ich habe das Gefühl, dass die Energie fließt gerade in die Ecke eher, oder?
Ja gut, man muss Gas natürlich nicht unterschätzen. Er hat sehr viele Fähigkeiten und die eine ist einfach, sich mit ganz vielen Feldern aufzutoben. Und das Stadion, das ist für ihn jetzt wirklich halt nochmal ein ganz grosses Projekt und er tut ja das selber finanzieren, das Ganze. Also die ganze Überbauung, alles zusammen, das zahlt er, die 450 Millionen Franken. Ohne öffentliche Gelder, hat mir das ja mal vorgerechnet, kam im letzten Jahr, wie viel hat sein Vermögen vorgerechnet, dass das für ihn kein Problem ist, um das zu finanzieren. Er hat alles, was er hat, mal auf ein Papier getan, ist auf 1,5 Milliarden gekommen, Franken. Und dann kann er das, die 450 Millionen, investieren. Und was sicher wird sein, mit Blick auf das Stadion, das sagt er auch, er will eine Mannschaft aufbauen, die etwas kann gewinnen. Also er muss eine entsprechende Mannschaft haben, die vorne mitspielen kann. Also da wird er sicher die ein oder andere grossartige Idee wird er dann sicher haben.
Bevor wir zum FCZ kommen, eine bemerkenswerte Nachricht noch aus Sion. Olli, Didier Tolo ist seit 2,5 Jahren Trainer. Der Vertrag läuft im Sommer aus. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gegeben hat, dass ein Trainer seinen Vertrag in Sion erfüllt. Aber es könnte tatsächlich passieren. Wir wollen es noch nicht verschreien, aber es könnte passieren.
Nein, es wird sicher passieren.
Es wird passieren.
Ja. So sicher?
Ja,
absolut.
Ja, er hat ja, nicht egal, wie es spielt, aber er hat ja schon ein, zwei Phasen gehabt, der Tolo, wo es ziemlich lausig gelaufen ist, dass man irgendwie 8 Matches ohne Sieg. Ganz da auch nicht zufrieden gewesen und hat dem einen oder anderen vorgeworfen, aber er wäre nie auf die Idee gekommen, sich vom Tolo zu trennen, weil er derart überzeugt ist von dem Trainer und weil er ihm auch dankbar ist, dass der immer zur Verfügung steht, wenn er ihn braucht hat in all diesen Jahren. Ist er, glaube ich, das vierte Mal dort. Und weil der Tolo natürlich einer ist, das habe ich auch schon mal gesagt, da, wo nicht daran denkt, wie ist jetzt die Zugverbindung auf Zürich, sondern der fühlt sich im Wallis einfach daheim. Und das ist im ganzen Nachteil sehr, sehr wichtig.
Dominik, der FCZ sucht weiterhin einen Sportchef im Hinblick auf die Zukunft. Und ein Name, der auch im Blick aufgetaucht ist, ist Alessandro Mangerati, der ehemalige Yverdon-Trainer. Wäre ein Kandidat, der Club soll sich damit befasst haben mit der Lösung, ist eine Person, die im Schweizer Fußball vernetzt ist, den Posten aber so noch nie ausgeübt hat. Siehst du so das Profil, was er mitbringen würde? Siehst du irgendeine Chance, dass es dem FCZ was bringt? Oder hättest du eher das Gefühl, es bräuchte einen erfahrenen Sportchef für die Zukunft?
Die Frage ist, oder, ob man den erfahrenen Sportchef kann finden. Ich bin dennoch überrascht gewesen, weil ich den Namen gelesen, Mangerati, also er ist für mich so ein Kandidat, egal eigentlich mit wem, dass man so ein bisschen im Fußball redet, wenn man mal auf ihn zu sprechen kommt. Es halt immer relativ viele Leute viel vom Mangerati. Wenn man aber dann seine Erfolgsbilanz anschaut, muss man sagen, ja, also das grosse Trainertalent zu dem, was er mal gemacht wurde, ist er jetzt also nicht gewesen. Also er ist ja zuletzt in Yverdon 2024 gescheitert. Wobei muss man sagen, also nach ihm ist er dann nicht besser geworden, fairerweise. Ist jetzt seit einem Jahr ohne Job, ist offenbar aber auch ein Kandidat für die Schweizer U21 Nationalmannschaft als Nachfolger von Sascha Stolch. Ich fände es eine sehr mutige Wahl. Ist jetzt auch nicht eine Wahl, die mich vom Hocker ist, aber es ist ja dann beim Jurendic, muss man auch sagen, wo der zuerst mal ist gekommen, wo man jetzt im Nachhinein muss sagen, seine Erfolgsbilanz ist deutlich besser gewesen, als man das hat gedacht. Ist das ja auch nicht so gewesen. Also es ist ja selten so, dass man einen Sportchef holt und er sagt, oh, wow, mal, mit dem wird jetzt alles anders werden, sondern da wachsen ja Leute in die Rolle rein. Ich meine, Christoph Speicher ist auch so einer gewesen, wo in Thun, in Bern, also heute habe ich ein Mühe mit Bern und Thun, in die Rolle ist reingewachsen, also das weiss man halt auch nicht ganz, aber was mich würde erstaunen, ist, warum man jetzt aufs Tempo drückt. Man hat ja jetzt die vorübergehende Lösung für das Transferfenster mit dem Dino Lamberti. Egal, wenn jetzt ein Sportchef kommt, der wird in diesem Winter eh nicht viel bewegen können. Sprich, da hat man ja also schon noch ein paar Wochen Zeit. Ist klar, die neue Saison wird man Klima schon müssen aufgleisen. Und trotzdem, es würde mich überraschen, wenn wir jetzt da haben, aufs Tempo drücken.
Aber im Normalfall bist du natürlich schon im Herbst nicht nur bei dem Wintertransferfenster, sondern schon im nächsten Sommer, gell? Also von dort her glaube ich schon, dass das pressiert, dass man die Sache löst, wenn man will parat sein, wenn dann die nächste Saison losgeht. Mangerati habe ich einfach so das Gefühl, aber ich meine, ich kenne ihn jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Christoph Speicher überhaupt nicht. Aber auf mich wirkt er halt immer ein bisschen blass. Und das mag, wenn man Trainer ist, durchaus eine Rolle spielen. Vielleicht bin ich aber auch der Einzige, der den Eindruck hat. Dann spielt es keine Rolle. Aber das ist so mein Eindruck von ihm. Und vielleicht hat es darum, obwohl er die Qualitäten hat, die man ihm noch sagt, nicht zum einen erfolgreicher Palmares oder Werdegang bis jetzt gelangt. Vielleicht ist Sportdirektor sogar etwas, ich glaube dort spielt, ich sage nicht, dass die Ausstrahlung dort keine Rolle spielt, aber es ist schon nicht ganz gleich, wie wenn vor einer Mannschaft muss stehen, oder?
Und vielleicht aber wäre ja gerade das auch ein Argument zu sagen, hey, das ist irgendwie ein ruhigerer Typ
wenn als seine Vorgänger. Wenn die Qualitäten auch genau. Alle rum sind, tatsächlich, aber eben, ich kann ihn nicht beurteilen.
Wobei, ich meine, der FCZ hat sich mit einer ganz anderen Frage grundsätzlich, die ist ja viel wichtiger, das ist, wie lange bleibt Angelo Canepa noch Präsident? Und da laufen also schon die ersten Wetten im Schweizer Fußball, dass er Ende Jahre weg ist.
Bist du beteiligt bei den Wetten?
Nein.
Und wenn ja, wie hoch ist dein Einsatz?
Nein, mein Einsatz, der, der mir die angeboten hat, die Wette, ist 1000 Franken. Und da muss man nochmal überlegen, ob ich das soll, ob ich soll dagegen haben. Und ich habe zweimal schon vermutet, dann bleibe ich noch 5 Jahre. Aber nach den jüngsten Entwicklungen, ja, ist das wirklich die Frage, die der FCZ möglicherweise mehr mit umtreiben wird, die Wahl vom Sportchef?
Ja, natürlich ist es wichtig für die weitere Zukunft, aber der Sportchef ist schon auch recht zentral. Und auch wenn man jetzt guckt, also die Abgänge, also ich weiß gar nicht, was alles jetzt in der letzten Woche passiert ist, aber Rodic weg, Gomez, Zuba hatten wir schon, Tosic, Markelo sieht es alles so aus, als würde er den Club verlassen. Also das ist jetzt Dino Lamberti, Arbeitsgebiet, aber trotzdem muss ja auch der Sportchef relativ schnell jetzt mal anfangen zu arbeiten.
Ja, das ist ja klar, logisch, aber ich sage nur, die überragende Frage im FCZ ist, betrifft der Canepa. Und all die Abgänge jetzt, das ist so ein Ausschauben von Spielen, wo der Malenovic geholt hat. Also das siehst du, die Aufraumaktionen, die laufen.
Ist es nur Aufräumen oder ist es auch, wir wollen weg? Also ist da noch ein gewisser Einfluss Malenovic dabei?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiss nicht, wie nahe ich das
dort ist. Beim Zuber hat man ja nicht unbedingt aufgeräumt.
Oder? Nein, beim Zuber ist ja das ganz ein anderer Fall. Der wäre ja ohne Malenovic gar nicht auf Zürich gekommen. Aber das sind ja auch Spiele, die einfach durchgefallen sind.
Beim FC Luzern dreht sich verständlicherweise ganz viel um die Personalie Mario Frick. Der geht jetzt in die Rückrunde mit einem Vertrag, der im Sommer ausläuft und hat sich damit den Titel Lame Duck verdient. Dominik, es gibt ja die sagen, hey, das ist überhaupt kein Problem, wenn der Trainer die Mannschaft erreicht. Dann gibt es andere, die sagen, das kann eigentlich nicht gut gehen. Es gibt auch relativ wenige Beispiele, wo es gut geendet ist. Was hast du das Gefühl, wird das Lame Duck-Thema den Club beeinflussen?
Ja, das wird es. Und das wird sicher dann beeinflussen, wenn sie nicht gut in die Rückrunde starten. Ich meine, wenn sie jetzt wieder deutlich besser performen als im Ende Vorrunde, dann wird es ruhig werden um das Thema. Klar werden immer wieder so ein bisschen Fragen kommen, verlängert was so, aber es nimmt so ein bisschen die erste Brisanz raus. Also grundsätzlich bin ich auch dafür, man muss auf dieser wichtigen Position relativ schnell Klarheit schaffen und ich finde es eben insofern riskant, dass man ja eigentlich relativ schon Ende Vorrunde relativ nahe einer Vertragsverlängerung ist gewesen. Also da ist eigentlich nur noch die Frage gewesen.
Ja, das ist natürlich nicht Ende Vorrunde gewesen, es ist eigentlich im Herbst gewesen, wo es noch besser gelaufen ist. Nachher
bis ja, dann im November ist das etwa der Fall gewesen.
Ja, ich würde sagen früher.
Mitte Vorrunde.
Mitte Vorrunde, oder? Eben, dann ist wirklich nur noch die Frage gewesen, eigentlich wenn, oder? Hat man können den Eindruck haben? Und insofern, dass man da Abkehren gemacht, dass der Sportchef Remo Meyer davon redet, dass man ja das jetzt nicht unbedingt das höchste Priorität genießt hat, den Vertrag zu verlängern. Also das sind alles so kleine Zeichen, die natürlich grösser können werden, falls Luzern weiterhin nicht gut performt.
Ja, und ich kann mir es fast nicht anders vorstellen, als dass das wird der Fall sein wird.
Was?
Mir dass sie nicht gut performen. Ich habe ja gesagt, man muss Klarheit schaffen im Winter. Das will man offenbar nicht. Vielleicht kann man das als Luzern auch. Ich habe mir auch überlegt, um was spielen die überhaupt. Um einen Titel ist es nicht, oder? absteigen, glaube ich auch nicht.
Ja, aber alles, was jetzt in Lausanne möglich ist, war, mit dieser Qualifikation für Conference League und so weiter, also das müsste ja auch für Luzern
aber wenn Thema da hättest du wollen, hättest du ein Zeichen setzen im Winter. Und jetzt wird es, glaube ich, so eine Rückrunde sein, wo am Schluss, also wenn die in die Top 6 kommen,
aber die Frage, wer
komme ich wieder mal mit dem Zug nach Zürich.
Aber man muss sagen, das Zeichen kann man noch setzen. Man könnte jetzt problemlos noch die Woche auch noch, zum Anfang der Rückrunde sagen, hey,
also wenn verlängern. Der Zustand bleibt, dann werden die so weiterspielen. Also jetzt nicht wie unbedingt so schlimm wie die letzten 10 Matches, aber dann holen sie nicht so viele Punkte, dass sie in Top 6 kommen. Dann wird das irgendetwas Platz 8 oder so.
Es könnte ja auch sein, dass der Remo Meier schon hat wollen verlängern mit dem um 2 Jahre und der Mario Frick gesagt hat, nein. Könnte ja auch sein, dass er eine Offerte gehabt hat von Luzern und sie ausgeschlagen hat. Könnte ja auch sein.
Kann sein, ja.
Oder? Vielleicht ist es sogar so.
Oder? Sagst du das mit einem Unterton oder völlig untertonfrei?
Völlig untertonfrei.
Ah, also wie also alles, ich was du Unterton sagst. Gehört. Ich auch, ganz deutlich.
Aber dann ist es vielleicht auch eine Schissoffertig gewesen.
Ja, das ist
was
dann,
auch taktisch kann sein.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, dass auf dem Papier gestanden ist. Aber
ich das nicht gesagt.
Ich meine, was für Luzern ganz elementar, also wirklich elementar wichtig ist, ist der 4-0-Sieg am Schluss noch in Lausanne. Ich denke, ohne den wäre die Unruhe da. Man kann es ja auch, also sportlich ist ja verhebt, also was die dort machen. Man muss immer sehen, woher kommt Luzern, welche Abgänge haben sie immer wieder. Ich meine, das war dann die Ajari, nachher ist das Dankovic ist jetzt schon so weit, dass er bei Dortmund im Gespräch ist. Also,
der wird zu Inter zurückkommen, das Dankovic.
Ja, aber, das ist ja dann gleich, dann ist er schon immerhin schon mal dann bei Inter. Er kann dann immer noch zum ganz bei dann immer
noch Schweizer Brühe wieder vom Schlimmsten. Es gibt Dortmund und Inter gibt es noch einen Weltklub von beiden und da sind wir uns einig, weil
das. Aber es war herzig, vorher du das noch gesagt hast, das volle San Siro, das hätte dann noch müssen sein, der Hinweis. Aber gut,
das ist eigentlich immer voll, Thomas. Kannst mal zuschauen, ist nicht egal,
in Europa. Dominik bewegt sich nur in vollen Stadien.
Genau. So wie der Oli immer auf Basel kommt, kommt der Dominik immer auf Winter. Gut.
Es gibt auch einen Club, auf den du immer kommst, aber den machen wir ganz am Schluss.
Ich wüsste jetzt nicht, wie.
Ja, genau.
Nein, ist mir gefallen. Nein, aber das ist ganz wichtig, das 4-0. Das hat ganz vieles beruhigt in Luzern. Das ist so. Man will die Bereitschaft ist da, vom Verein aus mit dem Mario Frick weiterzumachen. Jetzt muss man schauen, wie du es antönt, Dominik, wie sich die zweite Saisonhälfte anlässt.
Ja, und mir denkt schon noch so ein bisschen spannend, das, was man rausgehört, oder? Also der Frick hat dann auch Ende Vorrunde davon geredet, ja, dass man vielleicht schon noch Führungspersönlichkeiten braucht, dass man Verstärkungen sollte holen, oder? Und dann ist man offenbar ist es nicht gekommen vom Remo Meier und jetzt plötzlich redet Mario Frick nicht mehr davon, dass man das so will intern lösen. Also das sind so zumindest so erste Töne von gewissen kleinen Dissonanzen. Vielleicht ist es so einfach ein leichtes Kommunikationsproblem, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ja, aber ist sicher, Luzern ist sicher ein Fall, den man im Auge muss behalten.
Aber du weißt ja auch, wie das ist mit den Trainern, die haben gerne immer ein bisschen mehr, als dann überhaupt realistisch ist, finanziell.
Kommt jemandem von euch ein Fall in den Sinn, wo eine sogenannte Lame Duck, wo es funktioniert hat, wo es aufgegangen ist? Ich habe mir hier Jupp Heynckes aufgeschrieben bei den Bayern, aber das ist auch noch ein anderer Fall.
Ja, der Ding ist natürlich auch, also auch im Ausland ist der Jürgen Klopp gewesen, der Tabellenletzte war, wie Saison 14-15 und dann hat er angekündigt gehabt, haben die Saison
aber höher genau auf. Darum ist es nicht der gleiche Fall.
Nein, oder natürlich.
Er hat ja auch seine Vergangenheit hat dann gesagt, nachher ist fertig und das aber hat Energie gebracht.
Das hat dann funktioniert, klar. Das kannst du immer aus einer Lane-Duck raus, kannst du auch Energie ziehen. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. In der Schweiz hätte sich jetzt die Frage gar nicht, wäre jetzt gar nicht nachgegangen gewesen. In der Schweiz wüsste ich.
Mir würde also zum Beispiel auch jetzt wirklich kein Fall einfallen, wo es dann aufgegangen ist am Ende.
Aber ich meine, die Frage kannst du ja auch, könntest du, abgesehen von dem, auch bei Sion stellen mit dem Tolo. Oder? Und dort die Frage stellt sich dort nicht, weil es klar ist, dass der Präsident absolut hinter dem Trainer steht.
Wir kommen zum FC Lausanne-Sport. Thomas, da hat uns die Frage erreicht, hat Lausanne eigentlich die spannendsten Spieler der Liga? also wenn man auf die Marktwerte guckt und auf die Spieler, die da sind, also Diakité sicher der prominenteste Name, aber dann hat man auch Karim So, Jamie Roach, Sigua, die sind alle noch relativ jung, haben hohe Marktwerte. Und jetzt hat man Omar Yane Suso von Atletico Madrid geholt.
Darum ist auch die Frage gekommen, oder?
Das ist also der Auslöser für die Frage, ja. Und natürlich auch, wenn man guckt, Ndoi, Amdouni, Sanchez natürlich, was in den letzten Jahren da jeweils für Spieler entwickelt worden sind.
Das ist eine Geschichte, oder?
Genau.
Ja, also du hast zwar den Thomas angesprochen,
man aber jetzt, gerne
also der Yane, das finde ich jetzt schon ein kleiner Transfer gut. Also man muss jetzt schon sagen, also das ist, hat mich ein bisschen an Nyonto erinnern, wobei der Nyonto, der dann von Inter, sorry Thomas, aber er ist nun mal von Inter zum FC Zürich gekommen, ist noch jünger gewesen, ist U17-Nationalspieler gewesen bei Italien. Spanien, U-Kader, sind wir ehrlich, ist eine andere Kategorie als Italien. Der war dort in U19 Stammspieler gewesen. Er hat letzten Sommer in U19 EM gespielt. Also das ist durchaus ein kleinerer Transfer. Ist ein Mittelstürmer, muss man sagen. Also von dem her schaue ich jetzt schon noch ein bisschen gespannter nach Lausanne. Also sie spielen dann schon am Samstag in Bern. Bin ich schon mal gespannt, was da, ob er vielleicht schon gerade einen Einsatz hat. Also von dem her, ja. Also das ist ein sehr spannendes Personal.
Sie spielen schon am Mittwoch.
Also ich spiele schon zuerst am Mittwoch, genau, ja, gegen Servet.
Aber dann guckt er noch nicht hin.
Na gut, nein, genau. Aber wenn er sich seriös vorbereitet auf den IB-Match, würde Servet los anschauen. Ja, aber haben sie die spannendsten Spieler, das ist ja immer eine Ansichtssache. Natürlich ist Diakité extrem spannend, wenn er funktioniert, wenn er Lust und Laune hat, dann ist das so, aber jetzt bloß an, ja,
nein, die spannendsten Spieler haben sie nicht. Der spannendste Spieler ist Shaqiri zum Beispiel, das ist ein sehr spannender Spieler, oder eben Alvin Sanchez jetzt in Bern, aber sie haben wirklich ein paar junge, sehr talentierte Spieler, sehr attraktive Spieler, und ich finde jetzt schon, da hat man jetzt wirklich einen Transfer gut gelandet.
Also wenn es um Potenzial geht, das in dieser Mannschaft steckt, dann muss man sagen, ja, da ist ganz sicher viel vorhanden. Für das muss man auch gar nicht auf den Transfermarkt anschauen. Dann kannst du die beiden Kantersiege, die sie daheim gegen Basel und gegen IBK haben, nehmen und was sie dort gezeigt haben. Du kannst die europäische Performance nehmen und was sie dort gezeigt haben, wo man ja so eigentlich nicht auf der Rechnung hat. Und das zeugt für Qualität auch bei diesen jungen Spielern, die vielleicht eben überdurchschnittlich hoch ist und am Tag X, wenn die Motivation vielleicht stimmt oder die Umstände gerade günstig sind, eben dann zu solchen Resultaten führt. Aber, und das ist halt das andere, wenn du viel von diesen jungen Spielern hast, nicht so eine Konstanz, die dich dann irgendwie zu einem Top-3-Club in der Super League macht. Oder?
Thomas, wir gehen einen Club weiter und kommen zu Servet. Du kriegst immer die erste Frage, das ist am besten. Dann kannst du mich angucken wie ein Auto und dann beantwortet
es. Können wir jetzt einfach abstimmen mit der Servet-Frage?
Servet steht auf Platz 10 und ist so tief unten in der Tabelle wie seit dem Aufstieg nicht mehr. Und auch da haben wir eine relativ ketzerische Frage gestellt bekommen. Und ich weiß nicht genau aus welcher Stadt, aber ich kann mir vorstellen, aus welchem Landesteil. Nämlich Servet, braucht eigentlich die Liga Servet? Wäre das ein großer Verlust, wenn die absteigen würden, wenn die nicht mehr in der höchsten Liga spielen würden?
Ja, selbstverständlich wäre das ein Verlust. Das ist also da nicht für mich nicht eine Sekunde ein Thema. Es geht ja nur schon mal um den Namen als solches. Was willst du denn die eben haben in dieser Super League? Willst du denn plötzlich wieder Stade Lausanne-Uschi da oben haben? Oder Etoile Carouge oder so etwas?
Oder Vaduz.
Oder auch Vaduz, ja. Nein, Servet hat halt einfach einen Klang, dass der Verein ein bisschen chaotisch unterwegs ist und mit den dauernden Richtungswechseln in der Führung, was man jetzt will, ob man einen Sportchef, ob man eine Sportkommission, was auch immer, das ist sicher eine Problematik. Man hat zwar mit der Hans-Wilsdorf-Stiftung, sprich Rolex, hat man einen potenten Besitzer oder einen potenten Geldgeber, besser gesagt, wo in der Not einfach mal 10 Millionen einschiesst, aber man hat nicht einen Fahrplan, wie man den Club wieder wirklich gross machen will. Also zumindest sehe ich das nicht. Und das ist ein kleines Problem mit dem Club. Aber der Name braucht die Liga.
Ja, und nicht nur den Namen, sondern auch der Standort, eben. Die Region.
Also ja, natürlich.
Genf ist die oder eine von diesen Fußballregionen in der Schweiz, was jetzt vielleicht nicht das das ist nicht bezogen auf das Zuschauerinteresse. Das ist ein bisschen enttäuschend, wobei da muss man auch immer sagen, das Stadion ist einfach viel zu gross und darum würde ich auch Christian Constantin von einem 30'000er Stadion im Wallis abraten. Aber item, aber die Region, wie viel Talent immer wieder aus der Romandie kommen, aus dem grossen Raum Genf, all die Zakarias oder das letzte Mal Zambis, es gibt ganz viele Spieler, die mal irgendwann in den Junioren für Servette gespielt haben. Und ich glaube, das ist einfach der grosse Marco in den letzten 10, 20 Jahren, dass man es irgendwie nicht hat geschafft hat, das Riesenpotenzial wirklich in einen sportlichen Erfolg umzuwandeln. Klar, man hat jetzt 3-4 sehr gute Saisons gehabt, wobei das ja die prägenden Spieler sind, nicht die eigenen, die man können nachziehen konnte. Aber da schlummert ein grosses Potenzial. Ich glaube auch, da hat man eigentlich seit Jahren auf der Rechnung das besser können zu nutzen. Ist bis jetzt noch nicht so gelungen, wobei jetzt spielen schon mehr oder mehr als schon früher spielen ab und zu mal Jungen, wo man vielleicht nachziehen kann. Aber klar, also es ist zentral für den Schweizer Fußball. Ich würde fast so weit gehen, dass Servette die Superliga ist.
Ich sage sogar, im Moment gefühlt noch vor GC. Und GC ist der Rekordmeister. Und auch dort müssen wir aber am Ende nicht diskutieren. Das ist ein Traditionsklub, gleich viele Titel wie IB, notabene 17. Also Ende der Diskussion.
Dann kommen wir doch direkt zu GC und jetzt fragt Thomas gar nicht erst, der guckt schon ganz verträumt aus dem Fenster, damit ich ihn bloß nicht anspreche. Olli, bei GC hat uns die Frage erreicht, wie realistisch wir eigentlich hier in der Runde das einschätzen, weil wir ja doch eher negativ waren, was GC betrifft. Wie realistisch ist es eigentlich, dass jetzt mit dem Trainer, mit Gerald Scheiblehner, vielleicht noch mit ein, zwei Zugängen, dass eben das, von dem man immer redet oder was man in Ansätzen gehört hat, dass es bei GC plötzlich greift und dass sie am Ende überhaupt nichts mit der Barasch zu tun haben?
Also wenn der Scheiblehner so gut ist, wenn ich das Gefühl habe, dass er ist, und damit meine ich nicht, er ist ein Wunderknabe, aber ich glaube, der kann etwas, dann ist das schon realistisch, dass das passiert. Die Frage ist ja ein bisschen für wer, also wer ist denn die Mannschaft, die auf die Barrage kommt? Und dann, also Lausanne glaube ich nicht mehr, Zürich glaube ich auch trotz allem nicht, aber man kann dann sich dann vielleicht vorstellen, dass bei Luzern oder Servette könnte passieren, dass man das eintauscht, oder? Also
Servette ist jetzt der
Nachbar. Der ist am nächsten, oder?
Die haben jetzt auch nicht wirklich überzeugt.
Genau, von dort her, ja, ich, wenn ich müsste, wir wollen ja nicht mehr so viele Prognosen geben, ich glaube trotzdem, sie schaffen den, was ist das, den Hattrick, Triple, whatever, und werden dreimal in der Relegation antraben. Vielleicht erlebt man dort sogar eine böse Überraschung, weil es ist jetzt doch zweimal gut gegangen, und das wäre noch jetzt, wo man das Gefühl hat, es ist besser als vorher, noch relativ tragisch, wenn es am Schluss in die Hose geht.
Ja, vielleicht startet Winterthur eine wundersame Aufholjagd und holt noch den Barrageplatz.
Ja, dann steigt Servette ab und dann sind wir bei der Frage von vorher.
Ja, nein, meine GC fehlt natürlich noch relativ viel, das ist ja ganz klar. Vor allem fehlt mir halt einfach wirklich einmal eine Bereitschaft von den amerikanischen Besitzern, um wirklich wollen, einen spürbaren Sprung nach vorne machen. Es ist einfach das Leben von der Hand ins Maul und ja, das ist zwei Spieler, ob jetzt das langt, um da die Mannschaft wirklich Fürsche zu bringen, dann müsstest du ja zwei Kaliber holen. Also dann müsstest du jetzt, ich sage jetzt einen Alvin Sanchez holen, statt irgendwie einen unbekannten Spieler. Also dann, ich sehe es nicht, ich bin bei Moli, GC wird egal, was in der Barrage landen, weil ich sehe keinen anderen, wo außer die Lausanne hat jetzt einen brutalen Einbruch oder Servette hat zu viel Substanz für mich gleich, um in die Barrage kommen, also sicher mehr als GC. Drum.
Und trotzdem hat ja GC schon mehr gemacht als Winterthur. Also sie haben die eine oder andere Baustelle schon gelöscht, beendet. Ich meine, der Alain Sutter, der Sportchef, hat im Blick davon geredet, dass man unbedingt linksfüßige Innenverteidiger hat wollen holen, dass das die erste Priorität hat. Dann haben wir gerade zwei geholt, jetzt mal schauen, wie die funktionieren. GC ist klar, wenn man es immer vergleicht mit dem, was früher mal war, dann sieht es einfach sehr schwarz aus. Das kann man nicht anders sagen. Aber wenn man zum Beispiel schon nur anschaut, was vor einem Jahr war, wo der Sportchef noch Stefan Schwarz hat geheißen, wo der Trainer noch der Thomas Ohr Moral war. Da denke ich mir, jetzt halt mit dem Sutter und mit dem Scheiblehner schon deutlich einen Schritt weiter. Ich glaube, grundsätzlich als GC wäre ich vielleicht GC-Fan wäre ich leicht optimistisch. Ist klar, man muss da nicht irgendwelche vom Meistertitel träumen, aber ich glaube, grundsätzlich langsam ist da etwas Besseres entstanden. Man hat plötzlich mal wieder einen Trainer, der offensichtlich Interesse weckt im Ausland. Also wir hatten vor, dass ein Sturm Graz
wollte. Ja, im Ausland, das ist seine Heimat.
Ja, das ist seine Heimat, aber immerhin, Sturm Graz ist in den letzten Jahren der Konkurrent gewesen, von RBS, von Red Bull Salzburg. Von dem her, ja, ist das nicht so ein schlechtes Zeichen und dementsprechend wäre ich für leicht optimistisch.
Wobei eben Optimismus weiss ich dann gleich nicht, ob er angesagt ist. Also was wir natürlich haben, ist ein riesen wirtschaftliches Problem. Solange nicht von außen Geld zugeführt wird, ist der Club dort, wo er ist und weiter kommt er im Grundsatz nicht.
Absolut also, richtig.
Ich meine, der Platz Zürich ist eine Katastrophe. Ich meine, wenn ich auch überlege, dass der grosse FCZ, und das ist nun mal im Moment oder jetzt seit Jahren der Club Nummer 1 in Zürich, dass dort gar nicht mal 9 Millionen muss, oder das Ehepaar gar nicht mal 9 Millionen muss einschüssen, nachdem sie was im Jahr vorher 6 Millionen müssen einschüssen. Nein. Und für was, oder? Also nicht für irgendwelche Pokale.
Ismail Becker und Emanuel Zimba haben wir letzte Woche schon angesprochen. Der zusätzliche Innenverteidiger Dominik, den du angesprochen hast, Luka Mikulic, ist bosnischer U21-Nationalspieler. Aber ich habe auch das Gefühl, also allein schon was Kaderbreite angeht, was Optionen angeht, ist es jetzt ein Schritt. Das heißt noch nicht, dass sie wegkommen von dem Barasch-Platz, aber es ist schon eher ein Schritt irgendwie wie nach vorne. Es ist jetzt nicht so, dass man überhaupt nicht erkennt oder dass man im Vergleich zu vielen anderen Clubs wirklich da steht und noch gar nichts gemacht hat in dem Winter.
Ja, und man hat halt auch deutlich bessere Möglichkeiten, trotz allem etwas zu machen als der FC Winterthur.
Ja, wir reden ja jetzt nicht von Winterthur, wir reden, ja, jetzt von der, wir reden ja jetzt von der Barrage und darum, also ich bin überrascht von eurem Optimismus.
Da sieht man eben den Unterschied. Wir gucken noch positiv auf die Dinge im Gegensatz zu euch beiden.
Ja, weißt du, wir schauen einfach realistisch.
Aber Thomas, dass die Mannschaft mit dem Scheibler wachsen kann, das glaube ich schon auch. Ja. Die Mannschaft jetzt. Dass GC als Ganzes wirklich vorwärts kommt, ohne fremdes Geld, das eingeschossen wird.
Jetzt sind der Oli und ich mal einer Meinung. Jetzt tünkt euch das
stimmt,
mal,
das einfach, das mal, festgehalten tünkt ist.
Euch das jetzt mal anerkennen.
Und Thomas, weil wir es letzte Woche angesprochen haben, die Leihtransfers, von denen der Club nicht profitiert, also es ist dann schon auch, jetzt es sind ein Leihtransfer, sonst sind es aber Spieler, die GC fix gehören, auch in der Richtung kann man das
als das ist sicher gut.
Da geht es einfach ums Überleben, oder? Also, ja. Bei den Leihtransfers und solange vieles auf dem basiert und noch keine Kaufoptionen zum Teil hast. Kommst du auch nicht vorwärts.
Aber wenn Daniel Sutter sagt, ja, Abstieg würde ich nichts ändern, würde sie genau gleich weitermachen, denke ich mir das noch eine relativ spannende, mutige Aussage.
Ist er dir zu positiv?
Ich meine, wenn man GC absteigt, weiter, also dann ist das natürlich ein massiver Rückschlag und das ist dann fast härter als der Abstieg, wo 2019, glaube ich, war.
Wenn es um Abstieg geht, dann ist der FC Winterthur der erste Kandidat, Thomas. Ja. Und eine Frage, die uns erreicht hatte, da auch die Pessimisten, passend für dich also die Frage, was passiert eigentlich mit dem FC Winterthur, wenn die absteigen sollten direkt? Ist das ein Club, der eigentlich inzwischen in allem, was er so verkörpert, zu groß geworden ist für die Challenge League? Oder könnte das auch gut sein, dass der FC Winterthur mit seinen Möglichkeiten wie da verschwindet und wir ihn über Jahre hinaus nicht mehr sehen in der Super League?
Zu gross wird er nicht sein. Also für klar, der Name hat jetzt einen gewissen Klang bekommen, das ist so, aber zu gross wird er nicht sein, weil der FC Winterthur nie die finanziellen Möglichkeiten wird haben in der Challenge League, um gerade wieder durchzustarten. Also man redet ja schon davon, dass man dann aufs Budget muss unter 10 Millionen zusammenstreichen. Also ist dann schon mal ein rechter Einschnitt. Das ist anders als GC oder der FCZ oder Sion, die nach dem Abstieg mit einem ähnlich grosse Budget weitergemacht haben von etwa 20 Millionen. Und selbst dann ist es nicht garantiert, dass man gerade wieder aufsteigt.
Aber man hat natürlich mit den Zuschauern Einnahmen, die andere Challenge-Clubs nicht haben.
Ja, aber du hast ja dann, weißt du, du hast jetzt 8'000, gut 8'000 im Schnitt und in der Challenge League wirst du das nicht mehr haben. Also da wirst du einbrechen. Das ist einfach so. Also anders wäre, das würde mich überraschen, ja, wenn es anders wäre. Entschuldigung, und weißt du, du musst auch sehen, Winterthur, das ist ja nicht ein gestandener Superleague-Club geworden in diesen drei Saisons bisher. Sondern das ist ja immer, mit einer Ausnahme, mit der Patrick Kramen-Saison, der ersten, man ist immer grob für den Stutz auf dem letzten Zacken gelaufen. Oder? Und jetzt siehst du das, dass da zu wenig Substanz vorhanden ist und darum ist der Abstand von sieben Punkten so gross auf GC. Also die Mannschaft ist ja nicht ein gestandener Super-League-Club, sondern es ist eine, die zwischen Challenge League und Super League hin und her schwankt.
Klar, aber wenn du auf die Challenge League schaust und wenn du davon ausgehst, dass entweder Vaduz oder Aarau werden aufsteigen und wer da noch übrig bleibt, tschüss, dann muss natürlich Winterthur immer den Anspruch haben, eine von den Top-Mannschaften
zu sein, die
Challenge League, und dann wird der Aufstieg eine von den möglichen Folgen
sein. Aber die Frage war, ob die Winterthur zu gross wurde, sage ich für die Challenge League, und das sage ich nein.
Ja, das glaube ich auch nicht. Also die wären in der Challenge League auch gut aufgehoben, nur es wird genau das passieren, was der Dominik sagt, jetzt zumindest mal auf die nächsten 2-3 Jahre rausgesehen, oder? Also das wird ein Club sein, wo dann auch wieder aufsteigt.
Das Problem ist einfach, wenn du absteigst, es ist einfach nicht ein Automatismus da, dass du wieder aufsteigst. Oder? Du siehst ja, dass Thun hat 5 Jahre gefahren nach dem Abstieg. Samax ist 2015 abgestiegen und nicht mehr raufgekommen. Lausanne ist, die zwei schon mal, sind
das Zettel. Oh, jetzt ganz zum Schluss kommt der Zettel.
Ja, natürlich. Lausanne ist zwischen...
Jetzt geht es eine halbe Stunde.
Nein, ich meine, Lausanne ist seit 2010 4-mal aufgestiegen und 3-mal abgestiegen und. Die Beispiele hast du viele. Faduzzi auch so eins. Aarau müssen wir nicht reden. Oder? Das ist ein
Problem. Die steigen eigentlich nie mehr auf.
Die steigen einfach wahrscheinlich genau nie mehr auf. Also es ist nicht ein Automatismus da, wenn du als Superleague-Club absteigst, dass du wieder aufsteigst.
Wir sind damit am Ende der 325. Ausgabe der dritten Halbzeit. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für all die Fragen, die ihr uns in der letzten Woche geschickt habt. Wir haben natürlich nicht alle beantworten können und wir werden ganz sicher in den nächsten Wochen nochmal drauf zurückkommen. Aber wenn euch sonst noch was eingefallen ist, wenn irgendwie am Wochenende noch was dazukommt, wenn ihr weitere Fragen habt, dann schickt mir doch eine Mail unter tillmann.pauls@tamedia.ch oder ihr schreibt uns auf Instagram oder ihr schreibt uns bei Spotify in die Kommentare. Wir verabschieden uns heute mit einem Lied von einer Band aus Nidwalden, die den perfekten Namen für unseren Podcast hat. Und ich weiß gar nicht, warum wir da nicht eher drauf gekommen sind. Die Band heißt Better Mondays und ist ja völlig klar, ab nächster Woche sind unsere Montage wieder so viel besser, weil die Super League endlich wieder läuft. Und damit danke euch dreien hier im Studio fürs Mitreden, danke euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns am nächsten Montag wieder mit den ersten Spielen der Super League in diesem Jahr. Love song.